So, guten Morgen alle zusammen. Nett bei euch zu sein. Gemeinden sind ja so verschieden, gell? Ich habe das große Vorrecht, in vielen Gemeinden zu sein. Manche sagen sie, du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Hier wurde mir gesagt, du darfst über alles predigen, nur nicht unter einer Stunde. So sind halt die Gemeinden verschieden, gell? Müsst ihr hier sitzen bleiben? Müsst ihr mich von hinten anschauen, gell? Ist vielleicht ein bisschen, macht nichts. Das Thema für den heutigen Morgen, ich habe das ausgewählt, und zwar, wie gnädig ist Gott eigentlich? Wie gnädig ist er? Wir Christen, wir betonen ja sehr oft und zu Recht, dass wir nur aus Gnade gerettet sind und nicht aus eigenen Werken. Die meisten Christen würden sagen, entscheidend ist nicht, was ich für Gott tue, sondern das, was Gott für mich getan hat. Da würden die meisten Christen zustimmen. Aber wenn man Gnade einmal genau beleuchtet, und das möchte ich heute vielleicht ein bisschen tun, dann stellt man fest, es fällt gar nicht so leicht, Gnade anzunehmen. Und da gibt's auch Missverständnisse. Ich habe vor kurzem das wieder entdeckt, vor Jahren schon mal gelesen. Das ist nur was Humorvolles. Da geht's um Gemeinschaften, um verschiedene Meinungen. Unter Christen gibt's ja verschiedene Meinungen. Das ist ja nicht schlecht. Haben wir wenigstens was zu reden. Aber da geht's darum, vor einiger Zeit begegnete mir ein Mann mit einer Bibel unter dem Arm. Bist du Christ? Fragte ich ihn. Ja, sagte er ganz begeistert. Ich hielt an, aber ich habe gelernt, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Darum fragte ich weiter. Jungfrauengeburt? Natürlich, glaube ich. Tod am Kreuz? Er starb für alle Menschen. Könnte es sein, dass ich hier Angesicht zu Angesicht mit einem richtigen Christen stand? Aber ich fuhr mit meiner Checkliste noch fort. Status vom Menschen? Sünder, der Gnade braucht. Definition von Gnade, Gott tut, was wir nicht tun können. Wiederkunft Jesu, jederzeit möglich. Bibel, inspiriert. Die Gemeinde, der Leib Jesu. Jetzt wurde ich richtig aufgeregt. Konservativ oder liberal, jetzt funkelten auch die Augen meines Gegenübers konservativ. Mein Herz begann noch schneller zu schlagen. Herkunft, protestantisch, pietistisch, landeskirchliche Gemeinschaft. Das war meine. Welche Fraktion? Pro-Millennium, nicht charismatisch, Elbefelder Übersetzung. Mir standen Tränen in den Augen. Ich hatte nur noch eine letzte Frage. Ist euer Predigtbuch aus Holz oder Fiberglas? Fiberglas, antwortete er. Ich zog meine Hand zurück und mein Genick versteifte sich. Ketzer, sagte ich und wandte mich ab. Seht ihr, das ist zwar etwas ein bisschen Humorvolles, aber so soll es uns doch nicht gehen. Aber bei Christen ist es halt oft so, da gibt es so ein Thema, das überhaupt nicht wichtig ist im Prinzip, und doch scheiden sich oft die Geister. Wenn man Gnade einmal genau betrachtet, dann wird man feststellen, es ist kein einfaches Thema. Und das aus einem einfachen Grund. Gnade ist weder logisch, sie ist auch nicht vernünftig und das Schlimmste an der Gnade ist, sie ist ungerecht. Die Gnade Gottes ist eigentlich ein Skandal. Sie ist nämlich ungerecht, das hat damals die gerechten Juden schon so aufgeregt, und sie ist unlogisch, das hat die intellektuellen Griechen so aufgeregt. Ich möchte euch jetzt zeigen, Gott handelt in der Geschichte der Menschheit nicht vernünftig und auch nicht logisch und auch nicht immer gerecht. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben aus dem Wort Gottes. Wenn man zum Beispiel betrachtet, welche Menschen Gott sich erwählt hat, ist eigentlich ein Skandal. Da ist zum Beispiel im Alten Testament, da haben wir diesen Jakob. den Gott erwählt statt dem Bruder Esau. Esau war mehr oder weniger, er war halt so ein Naturmensch, eher der Rechtschaffene. Jakob war ein Lügner. Sein Name bedeutet Betrüger. Er hat dauernd gelogen, immer so hintenrum hat er seine Geschäfte gemacht. Und den hat Gott erwählt. Mir persönlich ist der Jakob sehr unsympathisch, mein Freund wäre er sicher nicht. Und trotzdem hat Gott ihn erwählt. Im Buch Richter reden, lesen wir von Samson. Er hat dauernd, Frauen hat er recht gerne gehabt, ist immer hinter ihnen hergelaufen, auch Prostituierte. Lange Haare hatte er noch dazu, auch nicht gut, gell? Und doch lesen wir, dass Gott ihn gebraucht hat. Und überraschenderweise im Hebräer Kapitel 11, da lesen wir eine Liste von all den Menschen, die Gott vertraut haben, die Glaubenshelden. Und der Name Samson ist da drinnen. Eigentlich komisch. Der König David, der ist zwar, glaube ich, recht ein sympathischer Kerl gewesen, aber einmal hat er vorgegeben, geistesgestört zu sein. Er hatte Affären, er war ein Mann des Krieges, hatte Blut an den Händen, er wurde sogar zum Mörder. Ich bin nicht sicher, wie David heute in unserer Kirchengemeinde ankommen würde, mit dem, was er so getrieben hat. Und Gott hat über diesen David gesagt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen, so habe ich es mir vorgestellt. Eigentlich ein Skandal. In der Ahnenreihe Jesu, Matthäus Kapitel 1, hast du Frauen drinnen in der Ahnenreihe, wie zum Beispiel die Rahab, auch eine Hure. Dann hast du die Tamar, ganz eine nette vielleicht gewesen. Sie hat sich als Hure verkleidet, hat ihren Schwiegervater verführt und der hat sie geschwängert. Aber sie ist in der Ahnenreihe Jesu und Gott hat sich nicht für sie geschämt. Eigentlich ein Skandal. Um den Charakter des himmlischen Vaters zu beschreiben, hat Jesus sehr oft Gleichnisse oder Geschichten erzählt. Und manche dieser Geschichten, ich zeige es euch gleich, entbehren jeglicher Logik. Ich habe festgestellt, Gott ist kein guter Mathematiker. Er rechnet nicht sehr genau. Er erzählt zum Beispiel das Gleichnis, ist ja ein nettes Gleichnis vom verlorenen Schaf. Da sind 100 Schafe, die grasen da und 99 grasen brav weiter. Nur ein blödes Schaf läuft davon. Und was jetzt unlogisch ist in der Geschichte, der Hirte lässt die 99 braven, grasenden Schafe in der Wüste alleine zurück und er geht, um das eine dumme Schaf zu suchen. Freunde, das ist nicht logisch. Ich würde das nie tun. Ich würde viel lieber auf die 99 aufpassen, das eine hat halt Pech gehabt. Warum passt Gott nicht lieber auf 99 auf, die brav sind, als sich um ein Blödes zu kümmern? Eine weitere Geschichte. Maria, sie hat Jesus einmal seine Füße gesalbt mit einem sehr wertvollen Nardenöl. Der Preis von diesem Öl war ein Jahresgehalt. Das sind Tausende von Euros. Ich habe keine Ahnung, dass es überhaupt so ein teures Öl gibt, aber anscheinend hat es das gegeben. Und die schüttet dieses Öl über die Füße von Jesu und Judas, das war der Kassier, und auch andere haben gesagt, ja, das ist ja Wahnsinn. Mit dem Geld von diesem Öl hätten wir hunderte hungrige Menschen speisen können und die schüttet das Öl über die Füße. Und Jesus sagt, gut so, das gefällt mir. Freunde, logisch ist es nicht. Aber wisst ihr, so ist Gnade. Das ist das Bild von Gnade. Und gerade deshalb beginne ich Gott so wertzuschätzen und zu lieben. Gott denkt nicht wie ich, er denkt anders als ich. Oder eine andere Geschichte. Die ist ja sowieso ein Wahnsinn, wenn man jetzt ein bisschen betriebswirtschaftlich nachdenkt. Matthäus 20, da haben wir eine Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Ich lese euch da ein paar Verse vor. Matthäus 20, Vers 1. Da sagt Jesus, denn mit dem Reich der Himmel ist es wie, er sagt, so ist Gottes Reich, so denkt Gott. Das ist das Reich der Himmel. Ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausgeht, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen, nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt, die müßig stehen, und sprach zu diesen, geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin, wieder aber ging er hinaus um die sechste und die neunte Stunde und machte es ebenso. Er aber ging um die elfte Stunde hinaus, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Und als die um die elfte Stunde Eingestellten kamen, empfingen sie je einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden, und auch sie empfingen je einen Denar. Als sie aber den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben. Er beantwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin, ich will aber auch diesen Letzten geben wie auch dir. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will, oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Wisst ihr was? Ich habe ja den Dauernhof, den ich leite, 25 Mitarbeiter. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern so umgehen würde, ich wäre ein Ein-Mann-Betrieb. Da wäre keiner mehr da. Das hält keiner aus. Betriebswirtschaftlich ist sowas ein Unsinn. Die Gewerkschaft und die Krankenkasse hätte auch ihre Probleme. Diese Geschichte ist weder logisch noch gerecht. Wisst ihr, der Hausherr hat ja dem Ersten nicht zu wenig bezahlt. Sie haben das ja abgemacht. Aber wisst ihr, was das Ungerechte ist? Der sagt im Vers 12, du hast die, die nur eine Stunde gearbeitet haben, uns gleich gemacht. Und das ist die Ungerechtigkeit. Seht ihr, mich regt es schon manchmal auf, wenn ich höre, wie ein Politiker oder ein Fußballer, der verdient nicht 12-mal so viel wie ich, der verdient 120-mal so viel wie ich. Und arbeitet aber auch nicht mehr als ich. Ich finde das ungerecht. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Dann gibt es noch eine Geschichte, die heißt der verlorene Sohn. Wisst ihr, wie ich die Geschichte nenne? Der ungerechte Vater. Die Geschichte ist nicht gerecht. Im Lukas 15 kannst du es nachlesen. Da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Der eine Sohn arbeitet brav zu Hause am elterlichen Hof. Der andere holt sich sein Erbe, noch bevor der Vater überhaupt gestorben ist, haut ab, und verschwendet das ganze Geld, wofür der Vater jahrelang gearbeitet hat, an Huren und auf Partys. Er hat den Vater maßlos enttäuscht. Aber wisst ihr, was der Vater getan hat? In all den Jahren, wo sein Sohn sein Geld verschwendete, wisst ihr, was der Vater tat? Er hat jeden Tag auf den Horizont geschaut und gehofft, vielleicht kommt er heute zurück. Jeden Tag hat er gewartet, ob nicht eine kleine Figur am Horizont erscheint, sein Sohn. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, als der Sohn noch ferne war. Ich lese es euch vor, im Lukas 15, Vers 20 lesen wir das. Da steht dann, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um seinen Hals und küsste ihn. Übrigens, das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott läuft. gibt keine andere Stelle. Hier läuft Gott, um seinen verlorenen Sohn zu empfangen. Und der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Er hat sein Sprüchlein aufgesagt. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tu deinen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot, ist wieder lebendig geworden, er war verloren und gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Er hat ein Fest veranstaltet. Da war aber der ältere Sohn, der hat gerade brav den Stall ausgemistet, das Feld gemacht. Und wir lesen, sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven und erkundigte sich, was es sei. Der aber sprach: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, weil er ihn wieder hat. Und der ältere Bruder ist sauer. Und wisst ihr was, ich kann ihn vollkommen verstehen. Der ältere Bruder sagt: Ich habe jahrelang zu Hause gearbeitet. Ich war der brave Sohn meines Vaters. Ich habe immer getan, was recht ist. Für mich hat er nie ein Fest veranstaltet. Jetzt kommt dieser Holodri, der alles verhaut hat. Jetzt kommt er zurück und was macht mein Vater? Er veranstaltet ein Fest und schlachtet das Kalb, das ich aufgezogen habe. Und er ist maßlos enttäuscht und zornig über das, was sein Vater getan hat. Es ist ungerecht und ich gebe ihm recht. Wisst ihr, was wir aus all diesen Geschichten lernen? Und das ist die Botschaft. Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Du kannst dir Gnade nicht erwerben oder verdienen mit brav oder tüchtig sein, mit gut sein. Du kannst es dir nicht verdienen. Du kannst die Gnade nur empfangen. Du kannst Gnade nur empfangen, egal ob als braver Familienvater oder ob du jemand bist, der pornosüchtig und homosexuell, ob du betrogen und Menschen ausgenützt hast. Es ist völlig egal. Du kannst Gnade nur empfangen. Egal ob du eine brave Ehefrau und Mutter bist oder Prostituierte. Du kannst Gnade nur empfangen. Es gibt keinen Unterschied. Als Empfänger der Gnade steht die Prostituierte und die brave Mutter, der brave Hausmann und der Betrüger genau gleich da. Und Freunde, das irritiert uns. Darum tun wir uns so schwer mit Gnade. Ich bin als 15-Jähriger gläubig geworden in unserer evangelischen Kirche zu Hause, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe damals schon verstanden, vor allem durch den Konfirmandenunterricht, dass meine Sünden vergeben sind deswegen, weil Christus für mich bezahlt hat. Das habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, dass meine Sünden vergeben sind, weil Jesus dafür bezahlt hat. Aber ich dachte mir, wenn ich mal in den Himmel kommen will, dann muss ich schon ein bisschen dementsprechend leben. Da muss ich schon so leben, dass ich Gott halbwegs gefalle. Kirche gehen, Bibel lesen, Bibelkreis halten und so weiter. Es kamen dann Jahre, wo ich mich von Gott abgewandt habe. Da war ich ungefähr so 18, 19, weil ich habe es nicht geschafft, dieses Christleben. Und so habe ich mich eigentlich von Gott abgewandt. Wollte eigentlich nichts mehr mit Christen zu tun haben, ein paar Jahre lang. War dann Skilehrer, viel im Ausland, Kanada, Australien und so weiter. Und da gab es Zeiten, da habe ich bei Weitem nicht so gelebt, wie es Gott gefällt, ganz im Gegenteil. Ich wusste aber, Jesus ist noch da. Ich konnte auch meine Bibel nicht ganz wegleben. Einmal im Monat habe ich sie gelesen, so ungefähr. Aber ich dachte mir, wenn ich heute sterben würde, einen Himmel würde ich wahrscheinlich nicht kommen, weil den hätte ich nicht verdient. Seht ihr, das ist genau dieses Denken, den Himmel sich verdienen. Und das hat nichts mit Gnade zu tun. Du kannst dir Gnade nicht verdienen. Aber wisst ihr, was ich feststelle? dass ich nicht der Einzige bin, der so gedacht hat. So viele Christen glauben, sie müssen sich Gnade irgendwie doch noch verdienen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst, du kannst Gnade nicht verdienen. Einen Brief möchte ich euch nur ein paar Zeilen vorlesen. Ab und zu bekomme ich so Briefe. Da schreibt jemand, manchmal möchte ich laut schreien, manchmal heule ich auch nur leise. Mein Leben ist ein Trümmerfeld. Es sieht so aussichtslos aus, dass sich je etwas daran ändert. Wo ist Gott? Hat er mich schon aufgegeben? Ich bin ja selbst schuld. Manchmal schreie ich nach ihm, aber dann will ich auch schon wieder, dass er mich in Ruhe lässt. Wie soll Gott wissen, was ich will? Ich weiß es ja selbst nicht. Ich fühle mich geteilt, ich bin voller Widersprüche, im ständigen Kampf mit mir selbst. Ich sehne mich nach Gott und seinen offenen Armen, gleichzeitig laufe ich davon von ihm. Und dann schreibt sie, glaubst du, dass Gott mir vergibt? Ich habe einige Male versucht, mein Leben zu beenden. Bestraft er mich nun dafür, indem ich, wie jetzt im Dunkel, weiterleben muss? Kannst du Gott sagen, Hans-Peter, dass es mir leid tut und dass ich ihn brauche, auch wenn ein Teil von mir dagegen zu sein scheint? Seht ihr, kann Gott mir vergeben? Ich hab's doch nicht verdient. Vor kurzem, ich war mit meiner Frau in einer Bar. Wir gehen öfter in eine Bar, da sind wir eigentlich recht gerne, weil da sind die Menschen, die Gott genauso liebt wie dich und mich. Und ich rede gerne mit denen, speziell wenn sie ein bisschen zu viel getrunken haben, weil da sind sie ehrlich. Ich wohne ja in so einem Bergdorf, mich kennt ja jeder. Und weißt, wenn sie nüchtern sind, dann sind sie ein bisschen vorsichtig, weil ich bin ja da ein bisschen extrem, was jetzt Glauben anbelangt. Aber wenn sie dann ein bisschen zu viel getrunken haben, dann sind sie ganz normal. Und ich habe da jedes Mal gute Gespräche. Und da auch letztes Mal eine Frau, die hat ein wildes Leben gelebt. Das sind ähnlich die Frauen, mit denen Jesus geredet hat. Und sie hat zu mir dann gesagt, du bist ja so viel besser als ich. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, ich bin kein Stück besser als du. Ich habe vielleicht andere Voraussetzungen gehabt. Meine Eltern haben vielleicht ein bisschen besser geschaut. Aber ich bin nicht besser als du. Wir sind genau im selben Boot. Aber sie hat gesagt, du bist besser als ich. Weißt du, warum sie das gesagt hat? Weil ich inzwischen 20 Jahre verheiratet bin, 3 Kinder habe, mehr oder weniger ein anständiges Leben führe. Ich schreibe Bücher über Gott, ich predige von Jesus andauernd. Und darum glauben Menschen, ich hätte den Himmel eigentlich schon ein bisschen verdient. Aber sie doch nicht. Immer, sie liest ja die Bibel nie. Sie geht auch nicht in die Kirche. Christen auch. Ja, ich habe heute schon wieder nicht stille Zeit gemacht. Ja, ich habe mir den Himmel nicht verdient. Und wisst ihr, Freunde, das ist der Punkt, wo wir Gnade nicht verstanden haben. Gott teilt Geschenke aus. Er bezahlt keinen Lohn. Himmel ist nichts, was du mit guten Werken oder Leistung verdienen könntest. Wenn Gott uns den gerechten Lohn geben würde, das würde für niemanden von uns gut aussehen. Egal wie du lebst. Paulus schreibt in Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Geschenk, die Gnadengabe Gottes aber, ist ewiges Leben. Und liebe Gemeinde, für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig. Für das unverdiente Geschenk ist Gott zuständig. Gott bezahlt keinen Lohn. Er gibt dir nur ein Geschenk. Und das kannst du nur empfangen. Wenn wir lernen, den Unterschied zwischen Lohn und Geschenk zu verstehen, lernen wir auch den Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung zu verstehen. Für Religion konnte ich mich noch nie begeistern. Kein Stück, im Gegenteil. Weil Religion hat Menschen immer unterdrückt und ausgebeutet. Bis heute hat sich da nichts geändert. Marx hat gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Und da gebe ich ihm ausnahmsweise mal recht. In der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. In der Religion wird genau gerechnet und am Ende wird abgerechnet. Und weil Jesus nicht gut rechnen kann, hat er keine Religion gestiftet. Jesus ist uns gegenüber nicht gerecht, sondern gnädig. Gott und sein Sohn haben keine Religion gestiftet. Menschen stiften immer Religionen, weil Menschen denken immer im Prinzip von Lohn und Gerechtigkeit. In der Religion kannst du dir was verdienen. Bei Gott kannst du nichts verdienen. Jetzt sagen einige, ja, aber die Bibel sagt doch auch, dass Gott gerecht ist. Ja, das stimmt. Gott ist gerecht und darum gibt es keine billige Gnade, wie Bonhoeffer es gesagt hat. Gott hat sich die Gnade alles kosten lassen, seinen Sohn. Wir haben gestern Abend drüber gesprochen. Aber seit Gott den gerechten Preis in seinem Sohn bezahlt hat, ist er jetzt gnädig. Das ist Evangelium. Da gibt es einen Film, den will ich mir zulegen. Ich habe nur vor kurzem einen deutschen Pfarrer, ich glaube, ich kenne den gar nicht. Ich habe nur ein paar CDs bekommen, die waren sehr gut über Gnade. Und er hat von einem Film erzählt, Der letzte Kaiser von China. Ich weiß nicht, kennt den jemand? Der letzte Kaiser heißt der Film, den werde ich mir jetzt mal suchen. Aber in diesem Film, da geht es darum, der Kaiser von China war ja eine Gottheit, auch seine Kinder. Und dem Sohn des Kaisers standen, so ist in diesem Film beschrieben, 1000 Eunuchen zur Verfügung. Der hatte viele Diener. Er lebt in einer Märchenwelt. Und der Sohn des Kaisers wurde von jemandem gefragt, ob er bestraft würde, wenn er ungehorsam oder böse ist. Dann hat der Sohn des Kaisers gesagt, ja, wenn ich ungehorsam oder böse bin und etwas Böses tue, dann wird einer meiner Diener dafür verprügelt. Ich habe ja 1000 Diener, die werden verprügelt, wenn ich was Böses gemacht habe. Und dann nimmt er einen Krug, zerschlägt ihn mutwillig und dann wird einer der Diener hergenommen und verprügelt, weil Strafe muss sein. Wenn der Meister böse war, wurde der Diener verprügelt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Gott hat diesen Brauch umgekehrt. Wenn der Diener böse ist, dann wird der Herr verprügelt. Weil Menschen Unrecht getan haben, darum wurde Jesus ans Kreuz genagelt. Dieser Brauch wurde umgekehrt. Er trug für uns den Lohn der Sünde. Das ist der Tod. Und darum kann uns Christus heute begnadigen. Und das ist Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Definition von Gnade ist so. Wie definiert man Gnade? Gnade heißt, es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich mehr liebt. Und es bedeutet, es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich weniger liebt. Das ist die Definition von Gnade. Jetzt fragst du, stimmt das wirklich? Was, wenn ich jemand umbringe? Ja, stimmt. Gott liebt dich weiter so wie davor. Was, wenn ich die Ehe breche? Ja, Gott wird dich weiter lieben, so wie zuvor. Was, wenn ich jemanden bestehle und belüge? Ja, Gott liebt dich genauso wie zuvor. Wenn ihr mir das nicht glaubt, dann lest die Bibel. Als Paulus das Evangelium von Christus in der verrufenen Stadt Korinth verkündigte, predigte Paulus 18 Monate lang nur über Christus, den Gekreuzigten, und über Gnade. Es entstand damals eine Gemeinde von ungefähr 50 Gemeindeglieder. Und wisst ihr, wer zu dieser Gemeinde gehört hat, zu dieser Gemeinde in Korinth? Da gehörten ehemalige Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer und Räuber. Super Gemeinde. Paulus war ein Christenverfolger, ein Mörder. Er nennt sich selbst der größte aller Sünder. Denn Christus ist gekommen, um für Sünder zu sterben und nicht für Gerechte. Das Evangelium lautet, Gott begnadigt den Schuldigen Und das irritiert uns. Darum ist Gnade kein einfaches Thema. Wir Christen reden zwar darüber, aber nicht alle haben es verstanden. Für die Juden war das Evangelium der Gnade eine Gotteslästerung. Wisst ihr warum? Die Juden haben gesagt, ja, Gott kann doch nicht uns Juden, die wir die Gebote haben und die wir die Gebote halten nach bestem Wissen und Gewissen, er kann doch nicht uns gleich behandeln wie diese Heiden, die die Gebote Gottes nicht mal kennen. Das ist doch ein Wahnsinn. Gott kann doch nicht mich, der ich ein treues Gemeindemitglied bin, der ich Kirchensteuer bezahle, der ich mich um Gottes Gebote kümmere, er kann doch nicht mich gleich behandeln wie den, der da überhaupt nicht sich um Gott kümmert, den kann er doch nicht gleich gerne haben. Das ist doch ungerecht. Die Juden haben gesagt, das ist Gotteslästerung. Für die Griechen, die Gebildeten, war Gnade purer Unsinn. Sie kamen von der intellektuellen, von der philosophischen Schiene und sagten, Gnade, das ist doch mathematischer Schwachsinn. Wer lässt 99 Schafe zurück, nur um ein Dummes zu suchen? Wenn Gott Gott ist, dann ist er doch klug und mächtig und intelligent. Die Religiösen sagten, Gnade darf nicht sein. Die Intellektuellen sagten, Gnade kann nicht sein. Erst im Korintherbrief, Kapitel 1, lesen wir, ich lese es euch vor. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, da schreibt der Apostel Paulus im Vers 22, da sagt er, und weil die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Denn Juden ist es ein Ärgernis, den Nationen ist es eine Dummheit. Den Berufenen aber, Juden wie Griechen, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und Freunde, daran hat sich bis heute nichts geändert. Gnade ist für die einen ein Ärgernis, das darf nicht sein. Für die anderen ist es schlicht und einfach Unsinn, das kann nicht sein. John Stott hat geschrieben in seinem Buch The Cross of Christ, das Evangelium des Kreuzes wird niemals eine populäre Botschaft sein, weil es den Stolz unserer Vernunft und unseres Charakters, unsere Eingebildetheit demütigt. Darum ist das Kreuz keine populäre Botschaft. Nun, was soll Gnade eigentlich bewirken? Und die Antwort ist die, Gnade begründet und erhält Beziehungen. Ich habe gestern wieder, ich gehe jeden Tag mal mit Jesus spazieren, darüber nachgedacht, wozu leben wir eigentlich? Ob hier, da in der Nähe von Heilbronn oder ich zu Hause in den Bergen. Ist unser Lebensinhalt, Gesetze zu halten? Ist das der Lebensinhalt? Ich glaube nicht. Warum sind wir dann als Christen so beschäftigt, immer Gesetze zu halten? Wisst ihr, worum es im Leben geht? Es geht im Leben nur um eine Sache, sonst gar nichts. Nur um Beziehungen. Beziehungen, liebende Beziehungen zu haben und zu pflegen, das ist Leben. Sonst nichts. Das Leben hat sonst nichts zu bieten. Ja, für Zeit lang kann mal was ganz nett sein, aber nicht Inhalt des Lebens. Wir Menschen existieren, um in der vertikalen Beziehung zu Gott zu stehen und um in horizontalen Beziehungen zu anderen Menschen zu stehen. Das ist der Inhalt des Lebens. Mehr hat dieses Leben nicht. Und unsere Ur-Ur-Ureltern, Adam und Eva haben sie geheißen, die lebten ursprünglich in einer intakten Beziehung mit Gott. Im Garten von Eden, die haben sich gut verstanden, die haben jeden Tag miteinander geredet, die haben Kaffee getrunken und so weiter. Gott und Mensch hatten Beziehung. Aber Adam und Eva waren Rebellen. Sie gingen aus dem Haus des Vaters hinaus, das nennt man den Sündenfall, Und sie haben sich, ich habe es gestern gesagt, von Gott abgenabelt. Sie haben die Nabelschnur zwischen Gott und sich selbst abgetrennt. Die Verbindung wurde abgeschnitten. Und diese Abnabelung, diese Trennung nennt die Bibel Sünde. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist zerbrochen und das ist Sünde. Sünde ist nicht irgendetwas Moralisches, das ist nur die Konsequenz der Sünde. Sünde ist der Beziehungszerbruch zwischen Gott und Mensch, wichtig zu verstehen. Und weil Adam und Eva nun nicht mehr in dieser Beziehung standen zwischen Gott und Mensch, darum können auch wir unseren Kindern automatisch diese Beziehung nicht mehr weitergeben. Kein einziges Kind, das auf die Welt kommt, hat automatisch eine Gottesbeziehung, weil wir sie nicht haben. Darum können wir sie nicht weitergeben. Und für Gott war dieser Zustand unerträglich, weil Gott hatte Menschen gemacht zur Beziehung mit ihm selbst. Und darum hat Gott durch das Kreuz diese Verbindung geschaffen zwischen sich selbst und dem Menschen. Er hat diese Verbindung wieder aufgerichtet. Und das nennt man Vergebung und Gnade, weil Vergebung und Gnade begründet Beziehung. Es bringt eine Beziehung wieder zusammen. Seht ihr, unter Menschen ist es nicht anders. Angenommen, dir hat jemand Unrecht getan. Das kommt ja immer vor. Das ist ja normal im Leben. Und ihr redet jetzt ein halbes Jahr nicht mit diesem Menschen. Er kommt nicht mehr, du kommst nicht mehr. Und nach einem halben Jahr kommt dieser Mensch und entschuldigt sich bei dir und bittet um Vergebung. Und du vergebst ihm. Was ist dann geschehen? Eine Beziehung ist wieder intakt. Weil Vergebung und Gnade bringt Beziehungen wieder zusammen. Das ist der ganze Inhalt der Bibel. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch wird durch Gnade wiederhergestellt. Aber ich stelle immer wieder fest, dass viele Christen das nicht wissen. Viele Christen leben so, sie wollen Gott jeden Tag zufriedenstellen mit ihren religiösen Handlungen. Sie wollen Punkte sammeln. Sie fragen sich jeden Tag, habe ich heute genug Pluspunkte, damit Gott auch zufrieden ist mit mir? Ist er zufrieden mit meiner religiösen Arbeit? Habe ich genug getan? Und Freunde, das ist furchtbar. Und ich kenne nicht wenige Kirchen, da werden Menschen absichtlich in dieser Ungewissheit belassen. Weil die Verantwortlichen glauben, dass wenn man Menschen in der Ungewissheit lässt, ja, wenn du dich nicht richtig benimmst, dann kann es schon sein, dass du nicht in den Himmel kommst und so weiter. Sie glauben, wenn ich Menschen in dieser Ungewissheit belasse, dann motiviere ich sie mehr zu tun. Und wenn ich jetzt Gnade und Freiheit predige, dann befürchten sie, dass die Christen nichts mehr tun. Aber Freunde, Gott will nicht unsere religiösen Übungen. Die will er nicht. Er will eine Beziehung mit uns, eine Liebesbeziehung. Erst wenn wir das verstehen, verstehen wir Christsein. Ich habe vor kurzem gelesen, es hat mir so gut gefallen, warum wir beten sollen. Wisst ihr, ich rede so viel über Gebet. Ich predige andauernd über Gebet. Wisst ihr warum? Weil ich nicht genau weiß, was es ist. Übrigens, ihr müsst über zuhören, das, was der Prediger am meisten betont, das ist seine größte Schwäche. Wisst ihr in Zukunft, was die Schwäche des Predigers ist, gell? Hab gelesen, hat mir gut gefallen. Welchen Sinn macht es, wenn wir Gott im Gebet Dinge erzählen, die er schon weiß? Du hast vielleicht heute gebetet, wir haben heute auch gebetet in der Fürbitte. Gott segne die, die fahren ja morgen nach Bolivien und Gott sagt, oh, habe ich komplett vergessen. Ja genau, danke für die Erinnerung, da muss ich auch ein bisschen segnen. Nein, Gott weiß es ja. Warum erzählen wir Gott im Gebet Dinge, die er schon weiß? Stellen Fragen, die er längst beantwortet hat. Anliegen vorbringen, die er viel besser beurteilen kann. Bitten aussprechen, deren Erhörung er längst eingeleitet hat. Abgesehen von seiner Liebe, macht es keinen Sinn. Aber in Anbetracht seiner grenzenlosen Zuneigung zu uns, können wir gar nicht zu oft vor ihn treten, zu lange mit ihm sprechen und zu viel von ihm erbitten. Und hier kommt der Schlüssel. Denn Gott in seiner Liebe ist nicht darauf aus, nur Bitten zu erhören, sondern uns zu hören. Gott möchte nicht etwas Neues von dir hören, Er will uns hören. Und das immer wieder aufs Neue. Gott will uns hören. Darum sollen wir beten. Wir müssen Gott nicht informieren. Der weiß ja viel mehr als wir. Wir müssen ihn auch nicht motivieren. Er ist ja viel besser als wir. Aber er will uns hören. Das ist die Beziehung, zu der wir geschaffen sind. Und dafür kann ich mich begeistern. Aber der religiöse Mensch sagt, nein, das geht doch nicht. Ich muss mir Gottes Zuneigung doch irgendwie verdienen und erarbeiten. Ich will ihm zeigen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Und dabei sagt Gott, Jeremia 33, ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich schon immer geliebt, kannst du dir nicht erarbeiten. Vergiss es. Nochmal zurück zum verlorenen Sohn. Was hätte der verlorene Sohn verdient? Stell dir vor, du hast einen Sohn, der verhaut dein ganzes Einkommen von deinem halben Leben. Und dann kommt er zurück, reumütig. Verdient hätte er nur Verachtung und Strafe. Und so sieht es ja oft auch aus, auch unter Christen. Und wisst ihr, was interessant ist bei diesem Sohn? Er ist sich bewusst, alles, was ich verdient habe, ist Verachtung und Strafe. Darum hat er sich ein Sätzlein zurechtgebastelt. Und er hat gesagt, Vater, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Das habe ich nicht verdient. Aber nimm mich auf als einen deiner Arbeiter. Denn mein Brot kann ich mir immer noch selbst verdienen. Etwas kann ich mir schon noch verdienen. Und wisst ihr, was der Vater macht? Er lässt ihn gar nicht ausreden. Das Sprüchlein interessiert ihn nicht allzu sehr. Er umarmt ihn, gibt ihm einen Ring an den Finger, er gibt ihm die Würde eines Sohnes, neue Kleidung und dann feiert er ein Fest. Das ist Gnade. Stellt euch nun Folgendes vor. Stellt euch vor, nach diesem großen Fest, die haben gefeiert bis 3 Uhr früh, weil es war so schön zusammen, wie bei Hochzeiten. Stellt euch vor, dieser Sohn geht dann schlafen, am nächsten Tag erwacht er am elterlichen Hof in seinem Zimmer, hat noch ein bisschen Kopfweh vom Wein, die haben ja gefeiert. Und dann fragt sich der Sohn, war das alles nur ein Traum gestern oder war das Wirklichkeit? Dann schaut er aus dem Fenster raus, ja, ich bin tatsächlich am Hof meines Vaters. Dann denkt er sich aber, ein Kuss von meinem Vater kann doch nicht die ganzen Ungerechtigkeiten der letzten Jahre einfach so verschwinden lassen. Das geht doch nicht. Das wäre doch zu einfach. Und dann überlegt sich der Sohn, was, wenn sich der Vater es heute Nacht doch anders überlegt hat? Weil logisch ist das nicht, was da geschehen ist. Und jetzt macht er Folgendes. Er sieht eine Arbeitskleidung, er schlüpft schnell in die Arbeitsmontur. Dann läuft er über den Hof und geht gleich in den Stall, holt sich die Mistgabel und mistet mal auf. Er kehrt sauber aus und er denkt sich, wenn ich heute den ganzen Tag brav arbeite, vielleicht darf ich dann doch bleiben. Das alte Schema von Religion schlägt wieder voll durch. Und was leidet bei der ganzen Sache? Die Beziehung zu seinem Vater. Er will sich's wieder verdienen. Kein Vertrauen, keine Liebe, kein Glaube. Die Beziehung zum Vater wird ersetzt durch religiöse Handlung. Und wisst ihr was, Brüder und Schwestern? Wir greifen sehr oft zur religiösen Mistgabel zurück. Wir wollen uns doch ein bisschen verdienen, die Liebe Gottes. Wir versuchen wieder bei Gott zu punkten. Wir sagen, ja, aber wenn ich mehr bete, dann wird Gott auch mehr tun in meinem Leben. Ja, wenn ich noch dazu faste, dann wird Gott mehr Segen schenken. Und schon wieder vollbringe ich fromme Leistungen und bin schon wieder im religiösen Stress. Es ist furchtbar. Das kommt, weil wir Gnade nicht verstanden haben. Manche Christen kommen nie an den Punkt, wo sie endlich in dieser Beziehung zu Gott leben und diesen Frieden, diese Gelassenheit und Ruhe finden, von der Jesus andauernd redet. Kommet her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Wisst ihr, was mir vor wenigen Jahren bewusst wurde? Als ich so als 18-Jähriger mich entschieden habe, das Christenleben hat für mich nicht funktioniert. Ich habe die Anforderungen nicht geschafft, die es so gab. Immer, ich habe ja Bibel gelesen. Da stand drinnen, du sollst deinen Nächsten lieben. Da habe ich gedacht, ja Gott, wenn du mir ein paar neue Nachbarn schenkst, dann versuche ich es auch. Mit denen geht es nicht. Für mich war Christsein unmöglich. Ich habe nicht gewusst, wie das gehen soll. Und darum habe ich mich zurückgezogen. Von Gott und auch von Christen. Und in den Jahren habe ich viele Dinge gemacht, für die ich mich heute schäme. Aber vor ein paar Jahren ist mir bewusst geworden, wann hat Gott mich mehr geliebt? Vor 25 Jahren, als ich voll besoffen mit meiner Skigruppe da saß und dann mit irgendjemand von mir aus ins Bett ging und Dinge getan habe, für die ich mich heute schäme? Oder liebt er mich heute mehr, wo ich in der ganzen Welt rumreise und allen Menschen von Jesus erzähle? Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Gott hat mich vor 25 Jahren am Biertisch genauso geliebt wie heute hier. Und wenn ich einmal im Himmel bin bei ihm, werde mich kein Stück mehr lieben als heute. Weil Gott liebt mich. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, wie Johannes sich selbst betitelt hat? Ich bin derjenige, den Gott lieb hat. Wisst ihr, wie wir uns immer betiteln? Ja, ich bin der Leiter. Ja, ich bin der Pfarrer. Ja, ich bin der Direktor. Johannes hat nur gesagt, ich bin der, den Gott lieb hat. Und der bin ich auch. Was ist die Definition von Gnade? Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit Gott mich mehr liebt. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, dass Gott mich weniger liebt. Das ist Gnade. Noch etwas. Ich erzähle jetzt ein paar mehr Geschichten, weil jetzt sind wir schon ein bisschen müde, gell? Aber in der Regel haben wir kein Problem zu verstehen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Das stelle ich immer wieder fest. Haben die meisten Christen wirklich verstanden. Ich bin nur aus Gnade gerettet. Aber um gerettet zu bleiben, muss man schon ein bisschen was tun. Ja, nur eine Konversation, wie sie vielleicht ab und zu stattfindet. Das ist nur aus dem Blauen heraus. Ich nenne die zwei jetzt mal Sepp und Hans. Gell? Das ist in Österreich, gibt es Hans, Franz, Sepp, heißt ja jeder Depp, sagt man bei uns. Ich heiße Hans. Gell? Bei mir haben es noch Peter dazugegeben, wegen Verwechslungen. Bei uns gibt es bei jedem zweiten Haus ein Hans. So, bei euch gibt es Wladimir, gell? Gibt es auch einen Haufen. Gespräch zwischen Sepp und Hans. Hans will Christ werden. Er ist überführt nach einer Predigt und sagt, doch, ich glaube, ich will Christ werden. Jetzt sagt der Sepp, der ist ja bereits Gemeindemitglied, gell, Christ, und sagt, Hans, du musst Jesus nur vertrauen, er wird dich retten, du brauchst gar nichts tun. Jetzt sagt der Sepp, ja, aber was ist mit meinen ganzen schlechten Gewohnheiten? Sagt er, na Hans, um gerettet zu werden, musst du keine Leistung vollbringen. Du kannst kommen zu Jesus, so wie du bist. Ja, aber was ist mit dem Rauchen? Na Hans, das musst nicht aufhören, um gerettet zu werden. Ja, aber da muss ich ja regelmäßig in die Kirche gehen. Na Hans, regelmäßig in die Kirche gehen rettet dich nicht. Ja, aber ich muss doch sicher mit dem Fluchen aufhören und mit dem Trinken. Nein, Hans, du siehst es falsch. Es geht nicht darum, was du für Gott tust. Es geht darum, was er für dich getan hat. Du musst Christus aufnehmen in dein Leben. Nimm ihn dankbar an, bekenne deine Sünden und dann wird er das tun. Endlich hat Hans es begriffen. Ich bin gerettet aus Gnade. Und er nimmt Christus an. Da auf den Punkt. Gerade letzte Woche kam eine Frau zu mir, ungefähr 50 Jahre, hat sich bekehrt im Büro, war wunderbar, habe ich noch nie gesehen vorher. Freude kommt auf, Sepp gratuliert den Hans und sagt, Hans, willkommen in der Familie der Gläubigen, du gehörst zu Christus. Und dann sagt der Sepp noch zum Hans, sagt der Hans, damit aber dein Start gut gelingt, möchte ich dir ein paar Tipps geben. Erstens, geh gleich nächsten Sonntag in die Kirche und erzähl mindestens zwei Menschen, was geschehen ist in deinem Leben. Zweitens, es wäre jetzt gut, wenn du dich taufen lässt. Im Juni haben wir da so eine Taufsache, da sollst du dabei sein. Kindertaufe gilt nicht ganz. Drittens würde ich dir vorschlagen, ein verbindliches Mitglied in unserer Gemeinde zu werden. Viertens, es gibt auch eine kleine Bibelgruppe, da sollst du unbedingt wöchentlich hingehen. Fünftens, in unserem Kirchenchor fehlen uns ein paar Männerstimmen. Bewirb dich da, wäre nicht schlecht, wenn du auch mitsingst, das wird Gott eine Freude machen. Sechstens, du sollst jetzt anfangen, eine Bibel zu lesen. 3 Kapitel pro Tag bringt dich durch die Bibel im Jahr, das sollst du schon tun. Und Hans, siebtens, vergiss ja nicht aufs Beten. Am besten ganz in der Früh, musst halt ein bisschen früher aufstehen, ist ja nicht so tragisch. Achtens, Hans, ein bisschen spenden sollst du jetzt auch, weil jetzt bist du ja Christ geworden, nicht so 10% Durchschnitt wäre nicht schlecht. Und neuntens, Hans, Rauchen ist ja keine Sünde, aber wir machen es halt nicht. Du könntest jetzt doch anfangen, damit aufzuhören. Seht ihr, Freunde, was geschehen ist? Wir Christen behaupten zwar, aus Gnade zu leben, aber in Wirklichkeit sind wir extrem geprägt vom Gesetz. Und darum treffe ich viele junge Christen, die frustriert aufgeben. Und ich kann die verstehen, weil sie nur Gesetz hören. Und ich treffe alte Christen, die es zwar jahrzehntelang überleben in gewissen Gemeinden, aber da ist keine Kraft. Keine Freude an Christus, nur ein religiöses Starrsein. Und das nennen sie dann Treue. Ein Leben aus dem Gesetz wird von Pflicht getrieben. Ein Leben aus Gnade ist von Leidenschaft geprägt. Ein Leben unter dem Gesetz musst du aus eigener Kraft leben. Ein Leben aus Gnade lebst du aus der Kraft des Heiligen Geistes. Darum hat Paulus die Galater, der Galaterbrief ist ein wunderbarer Brief, die hat das so scharf getadelt. Er hat gesagt in Kapitel 3, eine Übersetzung sagt, ihr hirnlosen Galater, wie blöd könnt ihr sein? Jetzt habt ihr aus der Kraft des Geistes angefangen und jetzt wollt ihr es mit eigener Anstrengung selbst vollenden. Und dann sagt er, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Lasst euch doch nicht wieder unterjochen durch ein Joch der Sklaverei. Das ist das Gesetz. Und seht ihr, liebe Freunde, wir brauchen keine Angst haben, dass, wenn wir Gnade predigen, die Christen faul und träge werden. So, das höre ich manchmal auf die Art, ja, wenn man zu viel Gnade predigt, dann macht ja jeder nur noch, was er will. Die Deutschen sagen, wir sagen das in Österreich, aber in Deutschland sagt man, dann lassen sie die Sau raus. Dann tun sie nichts mehr. Zugegeben, wenn du Freiheit und Gnade predigst, besteht ein Restrisiko, dass es manche missbrauchen werden. Freiheit und Liebe kann missbraucht werden. Das hat Jesus am Kreuz sehr wohl gespürt. Aber wisst ihr, was noch viel tragischer ist? Wenn ich Menschen ihr Leben lang im Gefängnis behalte. Das ist tragisch. Im Gefängnis des Gesetzes. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, wenn du als Prediger noch nie beschuldigt wurdest, ein Antinomist, ein Gesetzloser zu sein, dann hast du wahrscheinlich noch nie das Evangelium gepredigt. Ich werde oft beschuldigt. Es ist okay. Ich predige lieber das Evangelium. Ein vom Geist getriebener Mensch ist kein fauler Mensch, sondern hochmotiviert. Versuche nie, einen geistgetriebenen Menschen mit dem Gesetz zu kommen, der lacht dich aus. Wisst ihr warum? Das ist so, wie wenn zwei Menschen, angenommen, da ist ein Liebespaar, die haben sich gefunden, frisch geheiratet, habe jetzt bei Andi und Christine geschlafen, die lieben sich ja auch noch so, bin froh, dass ich ihr Frühstück bekam, weil die haben sich nur angeschaut immer. Da schaust zwei Menschen an, wie sie sich lieben und du siehst, wie er zuvorkommen ist, du siehst, wie sie ihn respektiert, du siehst, die Beziehung ist eine wunderbare Beziehung, das kannst du sehen und jetzt kommst du diesen zwei mit Gesetzen. Jetzt sagst du, damit eine Beziehung funktioniert, müsst ihr euch schon in die Augen schauen, wenn ihr miteinander redet. Damit die Beziehung funktioniert, soll er einmal im Tag zu Mittag das Geschirr abwaschen, das ist gut. Und damit die Beziehung funktioniert, soll es einmal im Monat miteinander essen gehen. Wisst ihr was, die zwei lachen dich aus. Weil ihre Beziehung ist aus Liebe motiviert. Wie kann man da mit Gesetzen kommen? Freunde, wenn ein Christ vom Heiligen Geist getrieben wird, komm ihn nicht mit Gesetzen, der lacht dich nur aus.
Weil ein geistgetriebener Christ, der steht in einer Liebesbeziehung zu Jesus und der will hören, was Jesus zu sagen hat. Der will mit ihm reden, weil er ihn liebt. Weil er ihn wertschätzt. Im Johannes 14, Vers 15 lesen wir diesen Vers. Da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Für einen gesetzesgeprägten Christ ist dieser Vers eine Drohung. Aha, jetzt muss ich aber die Gebote halten, weil sonst zeigt es ja, dass ich Jesus nicht liebe. Für einen geistgetriebenen Christen ist dieser Vers voller Zuversicht. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ja, wenn ich Gott liebe, dann werde ich seine Gebote halten. Die Liebe kommt zuerst und dann das Gebote halten, nie umgekehrt. Sonst wird es ein Krampf. Und wenn man das beachtet, 1. Johannes 5, Vers 3, sagt Johannes, dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ich habe immer gehört, Gebote sind schwer. Nein, sie sind nicht schwer. Wisst ihr warum? Weil es aus Liebe motiviert ist. Darum lesen wir in den Psalmen, es ist mir eine Lust, deine Gebote zu halten. Bei den meisten Christen ist es ein Frust, die Gebote zu halten. Weil es nicht aus Liebe motiviert ist. Und wie gestern möchte ich nochmal sagen, es ist, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, ich bin ja viel unterwegs, ich reise sehr viel, auch oft im Ausland, wo ich 1-2 Wochen weg bin. Und ich komme nach Hause und meine Frau holt mich am Flughafen ab. Hannelore, wir sind 20 Jahre verheiratet, ich habe mich immer wieder neu in sie verliebt. Übrigens, wenn du die erste Liebe verlierst, ist nicht tragisch. Die verlierst du sowieso. Aber du musst die zweite entdecken. Das ist wichtig. Und die dritte und die vierte. Wir sind schon in der fünften oder was weiß ich, keine Ahnung. Hol mich vom Flughafen ab und dann denke ich mir im Flugzeug schon, ja, jetzt bin ich ja verheiratet, ich bin ja Ehemann. Eigentlich ist es schon meine Pflicht, sie jetzt zu küssen. Ja, es schaut gut aus, ja. Ich sollte es eigentlich ja auch umarmen. Ich sollte sie auch fragen, wie es ihr geht. Ich meine, als Ehemann soll man das ja schon tun, nicht? Ist es so, wie ich denke? Das ist Religion. Ich denke, ich sage, wenn ich die Anne-Lore treffe, dann küsse ich sie, umarme sie und frage sie, wie es ihr geht. Weil ich sie liebe. Wisst ihr, was viele Christen tun? Ja, jetzt bin ich ja Christ, jetzt soll ich schon Bibel lesen. Ja, wäre nicht schlecht, ja. Jetzt bin ich ja Christ, ja, beten soll ich jetzt auch, gehört sich eigentlich schon. Als Christ, ja, so mit anderen Christen soll ich mich auch treffen, gehört eigentlich auch dazu. Ist das die Motivation? Oder hören wir und reden wir mit Jesus, weil wir ihn lieben? Seht ihr, das ist ein Leben aus Gnade. Und dafür stehe ich hier. Wisst ihr, was Gnade in meinem Leben bewirkt hat? Drei Dinge. Gnade hat in mir bewirkt, dass ich Gott unheimlich wertschätze und liebe. Es fällt mir nicht schwer, mit Jesus zu leben. Es ist mir eine Freude, mit ihm zu leben. Er ist mein bester Freund. Er ist mein Herr. Ich kann es mir nicht vorstellen ohne ihn. Ich liebe es, mit ihm zu leben. Ich höre gerne auf ihn. Es hat meine Liebe zu Gott, hat es gefördert. Die Botschaft der Gnade. Zweitens, wisst ihr, was es noch bewirkt hat, die Gnade? Ich kann andere Menschen viel mehr lieben. Wenn ich in eine Bar gehe und da hängen aber ein paar Besoffene rum, wisst ihr was, ich hab die so gerne. Ich liebe die. Wisst ihr warum? Weil ich weiß, Gott liebt diesen Besoffenen an der Bar genauso wie mich. Kein Stück weniger. Das ist genauso sein geliebter Sohn, den er retten möchte, wie ich. Und darum hat es meine Liebe zum Nächsten gefördert. Und wisst ihr, was Gnade noch bewirkt hat? Ich habe angefangen, mich selbst anzunehmen und zu lieben. Weil Gott mich so gemacht hat, wie ich bin. Und wisst ihr, was Gnade somit bewirkt hat? Gnade treibt mich zur Erfüllung des größten Gebots. Was ist das größte Gebot? Nicht das zweitgrößte, auch nicht das drittgrößte. Das größte Gebot. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und dich selbst. Das ist das größte Gebot. Und das hat Gnade in meinem Leben bewirkt. Und darum will ich über nichts anderes predigen. Ich kann es gar nicht. Für Religion würde ich mich nicht hierher stellen. Da würde ich lieber was anderes tun. Aber um diese Beziehung wegen, die ich in Jesus gefunden habe, kann ich nicht schweigen. Denn das ist das, was uns Christen widerfahren ist. Und ich stehe heute hier vor euch als jemand, den Gott lieb hat. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es nur empfangen. Und ich wünsche mir, dass in diesen Raum heute niemand hinausgeht, der diese Liebe Gottes nicht für sich persönlich empfängt. Wo du sagst, Herr Jesus, ich komme vor dir, ich habe von mir aus jahrzehntelang immer nur religiös gelebt, aber ich möchte mit dir leben. Ich möchte in diese Liebesbeziehung eintreten. Oder Herr Jesus, ich habe zwar von dir gehört, aber ich habe mich nie auf dich eingelassen. Ich möchte mich heute auf dich einlassen. Komm du in mein Leben. Sei du mein Verbündeter. Und ab heute möchte ich mit dir unterwegs sein. Das ist Christsein. Und darum geht's. Das ist das Herz Gottes.